Die Reise ist fast vorbei. Vor ihm liegt ein bewohnter Planet. Flüssiges Wasser, eine sauerstoffreiche Atmosphäre, Städte, Straßen, künstliches Licht. Seit Tagen empfängt er Funksignale, Nachrichten, Musik, Werbung. Genug Material, um sich auf den ersten Kontakt vorzubereiten. Dabei stößt er auf ein Problem. Die Bewohner dieses Planeten wissen offenbar längst, wie Außerirdische aussehen. Manche erwarten kleine graue Wesen mit großen schwarzen Augen. Andere große blonde Menschen aus dem All. Es gibt Berichte über Reptilien, die sich als Politiker tarnen und detaillierte Beschreibungen von Spezies, die angeblich seit Jahrhunderten die Erde besuchen. Namen, Herkunftsorte, Körpermerkmale, Bündnisse. Er überprüft die Daten ein zweites Mal. Nichts davon passt. Er ist ein Marsmensch. Und während die Erde vor ihm langsam größer wird, bleibt eine Frage. Woher wissen die Menschen eigentlich so genau, wer da draußen lebt? Willkommen bei Radio Obscura. Radio Obscura. 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 Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Wir sind Tim und Svea.
Und wir nehmen euch heute schon wieder mit ins All.
Die Freude.
Ich erwähne jetzt nicht, wo die Bilder zu finden sind. Das wisst ihr jetzt mittlerweile alle. Wenn nicht, schreibt uns eine E-Mail und fragt nach. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und auch die Daten, wo man unsere Bilder finden kann. Ja, was machen wir heute? Wir haben ja schon vor 2 Wochen festgestellt, dass ich ein Marsmensch bin. Und jetzt, wo ich offen damit umgehen kann, reden wir halt mal über die anderen Alienrassen. Wir machen heute also einen Grundkurs in Alien-Ethnologie, damit ihr bei kommenden Folgen immer Bescheid wisst, wie damals mit Sveas Hexeneinführung. Das ist also alles klausurrelevant, was wir hier tun. Und nach all den Tragödien der letzten Wochen nehmen wir das heute mal ein bisschen mit Augenzwinkern. Denn wir haben uns hier nichts ausgedacht in dieser Folge. Auch, dass ich ein Marsmensch bin, ist einfach die Realität.
Kommt damit klar.
Und alles, was ihr heute hört, das kommt teilweise aus Verschwörungen und aus Esoterik und Co., Urban Legends, UFO-Berichte. Aber es sind natürlich dann viele verschiedene Quellen. Wir schmeißen jetzt einfach mal alles zusammen und geben euch einen Überblick über Aliens. Also nehmt es ein wenig mit Humor und keine Sorge, es wird nicht nur Verschwörung und Stuff, sondern wir schauen auch, oder Svea insbesondere schaut dann auch nochmal auf den wissenschaftlichen Aspekt dahinter. Vielleicht noch ein kurzer Satz. Es geht jetzt nicht darum, überhaupt an Aliens oder nicht an Aliens zu glauben. Das kann ja jeder halten, wie er möchte. Es geht dann eher um Verschwörungstheorien und die esoterischen Ebenen dahinter. Ne? Das ist also so wie, ne, man kann ja auch an den Mothman glauben oder an die Bellwitch, an Geister und Co. Oder ist fest davon überzeugt, dass es die gibt. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber manche Dinge, die wir heute erwähnen werden oder sagen werden, sind vielleicht ein bisschen schwierig oder zu sehr drüber. Deswegen immer mal ein bisschen das Augenzwinkern im Hinterkopf behalten. Viel Spaß.
Erdlinge.
Bevor Außerirdische graue Haut, große schwarze Augen und kleine Körper bekommen, sehen sie lange Zeit gar nicht eindeutig aus. Manchmal sehen sie aus wie Menschen, manchmal wie bessere Menschen, manchmal wie Monster. Manchmal bleiben sie völlig körperlos, eher eine philosophische Möglichkeit als eine Figur. Die Vorstellung, dass da draußen jemand lebt, ist sehr viel älter als das moderne UFO. Aber dieser jemand hat noch keinen festen Körper. Keine einheitliche Größe, keine Augenform, keine Speziesbezeichnung. Er ist zunächst nur eine Möglichkeit. Die Idee bewohnter Welten entsteht nicht erst mit Raketen, Science-Fiction-Heften oder Fernsehserien. Schon in der frühen Neuzeit und im 18. Jahrhundert wird darüber spekuliert, ob andere Planeten ebenfalls bewohnt sein könnten. Das ist damals nicht einfach das, was wir heute unter Astronomie verstehen würden. Es ist Philosophie, Theologie, Naturkunde und Vorstellungskraft zugleich. Wenn die Erde nicht der einzige Himmelskörper ist, wenn Planeten nicht nur Lichter am Himmel sind, sondern Welten, dann liegt eine Frage nahe. Warum sollte nur diese eine Welt Leben tragen? Ein besonders frühes und merkwürdiges Beispiel ist Immanuel Swedenborg. 1758 veröffentlicht er ein Werk über die Erden in unserem Sonnensystem. Swedenborg ist Naturforscher, Mystiker, Theologe und er behauptet nicht einfach, über andere Planeten nachzudenken. Er behauptet, geistig mit Bewohnern anderer Welten in Kontakt gestanden zu haben. Für unsere Geschichte ist dabei weniger entscheidend, ob man Swedenborg als Vorläufer späterer Kontaktberichte lesen will. Interessanter ist die Struktur. Andere Planeten sind bei ihm keine leeren Orte, sie haben Bewohner. Und diese Bewohner haben Eigenschaften. Das ist ein früher Schritt, noch kein UFO, keine Entführung, keine Regierung, die heimlich Verträge mit Wesen aus dem All schließt. Aber bereits die Grundbewegung ist da. Der Himmel wird nicht nur beobachtet, er wird bewohnt gedacht. Im 19. Jahrhundert verändert sich diese Vorstellung, weil der Blick in den Himmel technischer wird. Teleskope werden besser, Beobachtungen genauer, Planeten konkreter. Besonders ein Himmelskörper zieht Aufmerksamkeit auf sich. Der Mars. Der Mars ist nah genug, um mit den Instrumenten der Zeit Details zu sehen, aber weit genug entfernt, um diese Details nicht wirklich sicher zu verstehen. Er ist rötlich, auffällig, regelmäßig sichtbar und lässt sich als Nachbarplanet der Erde denken. Nicht als abstrakter Punkt, sondern als Ort, als Welt, als etwas, das vielleicht eine Oberfläche hat, Jahreszeiten, Pole, dunklere und hellere Regionen und damit auch vielleicht Leben. 1877 steht der Mars der Erde besonders günstig gegenüber. Der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli beobachtet den Planeten von Mailand aus und erstellt Karten seiner Oberfläche. Dabei beschreibt er lineare Strukturen, die er auf Italienisch Canali nennt. Das Wort bedeutet zunächst Kanäle oder Rinnen, nicht zwingend künstliche Bauwerke. Doch genau an dieser Stelle beginnt ein Problem, das für die Geschichte außerirdischer Vorstellungen erstaunlich wichtig wird. Denn aus diesen Linien entsteht bald viel mehr als eine astronomische Beobachtung. In englischsprachigen Zusammenhängen wird aus Canali häufig Canals. Und dieses Wort klingt nicht mehr neutral. Ein Kanal ist im Englischen sehr schnell etwas Gebautes, etwas Geplantes, etwas, das nicht einfach da ist, sondern von jemandem angelegt wurde. Es wäre allerdings zu einfach, die ganze Marx-Kanal-Geschichte nur auf einen Übersetzungsfehler zu reduzieren. Die Sache ist komplizierter. Schon vor und neben der Übersetzung gibt es ein starkes Interesse daran, den Mars als bewohnbaren oder bewohnten Planeten zu denken. Die Linien erscheinen in einem kulturellen Umfeld, das auf genau solche Deutungen vorbereitet ist. Das Entscheidende ist also nicht nur ein einzelnes Wort, sondern was Menschen aus unsicheren Linien machen. Aus Beobachtungen nahe der Grenze des Sichtbaren wird nach und nach eine Erzählung. Wenn dort Linien sind, könnten es Wasserwege sein. Wenn es Wasserwege sind, könnte es dort Wasser geben. Wenn dort Wasser knapp ist, könnte eine Zivilisation versuchen, es zu verteilen. Und wenn eine Zivilisation dazu in der Lage ist, dann muss sie organisiert sein, technisch entwickelt, vielleicht alt, vielleicht bedroht. Aus ein paar Strichen auf einer Marskarte wächst eine ganze Welt. Der Mann, der diese Welt besonders wirkungsvoll ausformuliert, ist Percival Lovell. Lovell stammt aus einer wohlhabenden amerikanischen Familie, ist kein gewöhnlicher Beobachter am Rand der Wissenschaft, sondern jemand mit Geld, Einfluss und einer klaren Idee. In den 1890er Jahren gründete er in Flagstaff, Arizona ein eigenes Observatorium. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist der Mars. Lovell beobachtet den Planeten, zeichnet Karten, vergleicht Linien, deutet Dunkelflecken als Oasen und baut daraus ein System. In seiner Vorstellung ist Mars ein alter Planet, trockener als die Erde, vielleicht bereits im Niedergang. Die Bewohner dieses Planeten stehen vor einem Problem. Wasser wird knapp. Also errichten sie ein gewaltiges Netzwerk aus Kanälen, um Wasser von den Polkappen in andere Regionen zu leiten. Das ist aus heutiger Sicht falsch. Auf dem Mars gibt es keine künstlichen Kanäle dieser Art. Die Linien, die Schiaparelli und andere sahen, gelten heute als Beobachtungs- und Wahrnehmungseffekte, verstärkt durch die begrenzten Instrumente der Zeit. Raumsondenbilder haben später gezeigt, dass der Mars keine Oberfläche besitzt, die zu Lowells Kanalnetz passt. Aber für die Kulturgeschichte der Außerirdischen ist Lovell trotzdem entscheidend. Denn bei ihm bekommen die Marsbewohner nicht nur einen Planeten. Sie bekommen ein Problem, eine Technik und eine Gesellschaft. Sie handeln, sie planen, Sie reagieren auf Umweltbedingungen. Sie sind nicht einfach Wesen irgendwo im All, sondern Teil eines Systems. Man könnte sagen, Lowell entwirft keine Alienrasse im späteren Sinn, aber er entwirft bereits eine außerirdische Zivilisation. Und genau das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn Menschen heute von Greys, Nordics oder Reptiloiden sprechen, dann sprechen sie selten nur über Körper. Sie sprechen über Herkunft, Fähigkeiten, Absichten, politische Beziehungen, technische Überlegenheit, manchmal sogar über Bündnisse und Konflikte zwischen Spezies. Diese spätere interstellare Völkerkunde beginnt nicht aus dem Nichts. Eine ihrer Vorformen liegt schon hier, in dem Versuch, aus Spuren am Himmel eine fremde Gesellschaft zu rekonstruieren. Während Lowell seine Marswelt wissenschaftlich zu begründen versucht, macht die Literatur etwas Eigenes daraus. H.G. Wells veröffentlicht Ende des 19. Jahrhunderts The War of the World, der Krieg der Welten. Der Roman erscheint zunächst 1897 als Fortsetzung und 1898 als Buch. Auch hier kommen die Außerirdischen vom Mars, aber bei Wells sind sie keine edlen Nachbarn, die an einem Wasserproblem arbeiten. Sie sind Invasoren. Sie greifen die Erde an, weil ihr eigener Planet erschöpft ist. Wells Marsbewohner sind außerdem körperlich nicht einfach Menschen mit anderer Herkunft. Sie sind fremd. Große Köpfe, tentakelartige Gliedmaßen. Eine körperliche Form, die sich deutlich vom Menschen entfernt. Ihre Technik ist überlegen, ihre Kampfmaschinen sind zerstörerisch und die Erde erscheint plötzlich nicht mehr als Zentrum, sondern als Ziel, als Ressource, als Ort, den andere haben wollen. Das ist für die Alien-Geschichte ein zweiter wichtiger Schritt. Der Außerirdische kann nun mehr sein als ein anderer Mensch auf einem anderen Planeten. Er kann biologisch anders sein, unangenehm anders, bedrohlich anders. Bei Wells wird der Blick umgedreht. Nicht Menschen reisen auf einen fremden Planeten und entdecken dort Leben. Fremdes Leben kommt hierher und behandelt die Erde so, wie europäische Kolonialmächte andere Länder behandelt haben. Der Mensch steht nicht mehr sicher am Rand der Beobachtung. Er wird selbst beobachtet, bewertet, angegriffen. Damit entsteht ein Motiv, das später immer wiederkehrt. Das Alien ist nicht nur fremd, weil es woanders lebt. Es ist fremd, weil es uns anders sieht, als wir uns selbst sehen. Trotzdem bleibt um 1900 noch vieles offen. Der Marsmensch kann in der Literatur ganz unterschiedlich aussehen. Er kann monströs sein, technisch überlegen, geistig höher entwickelt, degeneriert, friedlich, kriegerisch, tragisch oder komisch. Es gibt noch keine Norm, kein Standardbild, bei dem sofort alle wissen, so sieht ein Alien aus. Das ist leicht zu vergessen, weil unsere heutige Popkultur so stark von festen Bildern geprägt ist. Kleine graue Körper, schwarze Augen, scheibenförmige Flugobjekte, Licht im Wald, eine Tür, die sich öffnet, eine Gestalt am Fußende des Bettes. Diese Bilder wirken inzwischen so vertraut, dass sie fast rückwirkend selbstverständlich erscheinen. Aber sie sind es nicht. Lange Zeit ist der Außerirdische kein festes Wesen. Er ist ein leerer Platz, den jede Zeit anders füllt. Im 19. Jahrhundert füllt man ihn mit Marsbewohnern, weil Mars als Nachbarwelt nahe genug wirkt. Im frühen 20. Jahrhundert füllen ihn Autoren und Illustratoren mit Abenteuergestalten, Invasoren, fremden Maschinen und utopischen Gesellschaften. Der Außerirdische ist dabei oft weniger ein Bericht über das All als ein Bericht über die Erde, über technische Hoffnung, Angst vor Invasion, Kolonialismus, über den Glauben, dass jede sichtbare Ordnung irgendwo einen Konstrukteur haben müsse. Dann kommt der Sommer 1947. Am 24. Juni fliegt Kenneth Arnold, ein amerikanischer Geschäftsmann und Pilot, über dem Nordwesten der USA. In der Nähe des Mount Rainier sieht er 9 ungewöhnliche Objekte am Himmel. Sie bewegen sich schnell, reflektieren Licht und verhalten sich nicht wie Flugzeuge, die er kennt. Arnold landet später in Pendleton, Oregon und erzählt Journalisten von seiner Beobachtung. In der späteren Überlieferung wird daraus oft der Moment, in dem die fliegende Untertasse geboren wird. Auch hier lohnt sich Genauigkeit. Arnold beschreibt nicht einfach kleine grüne Männer. Er beschreibt auch keine Alienrasse. Er beschreibt zunächst Objekte. Er versucht, ihre Bewegung zu erklären. Später wird häufig überliefert, er habe gesagt, sie hätten sich bewegt like a saucer if you skip it across water. Also wie eine Untertasse, die man über Wasser springen lässt. Aus dieser Beschreibung entsteht ein Begriff, der sich verselbstständigt. Flying saucer, fliegende Untertasse. Das Merkwürdige daran ist, am Anfang steht nicht unbedingt ein Körper, nicht einmal sicher ein Raumschiff. Am Anfang steht eine Beobachtung am Himmel und ein Bild, das Journalisten, Leserinnen und Leser sofort verstehen. Eine Untertasse. Flach, rund, schnell,
ungewöhnlich. Innerhalb kurzer Zeit melden auch andere Menschen ähnliche Sichtungen. Der Begriff wandert durch Zeitungen, Radioberichte und Gespräche. Plötzlich gibt es eine Form für das Unbekannte. Noch bevor klar ist, was gesehen wurde, hat es einen Namen. Das unterscheidet den modernen UFO-Moment von älteren Mars-Fantasien. Bei Lovell lag das Leben auf einem anderen Planeten. Bei Wells kam es von dort herab, aber noch im Rahmen der Literatur. 1947 steht nun etwas über dem eigenen Land, in der eigenen Gegenwart, in einem Luftraum, der gerade nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch, technisch und politisch hoch aufgeladen ist. Raketen, Düsenflugzeuge, geheime Waffen, Atomangst, kalter Krieg. Der Himmel ist nicht mehr nur romantische Ferne, er ist ein Raum, in dem Staaten messen, testen, überwachen und bedrohen. Deshalb ist die fliegende Untertasse zunächst nicht automatisch außerirdisch. Viele frühere Deutungen denken an geheime Militärtechnik, an sowjetische Entwicklungen, an amerikanische Testflugzeuge, an optische Täuschungen, an Fehlwahrnehmungen. Der Begriff UFO bedeutet später nicht zufällig Unidentified Flying Object, nicht identifiziert, nicht automatisch außerirdisch. Aber kulturell passiert trotzdem etwas Entscheidendes. Die Frage verschiebt sich. Es geht nicht mehr nur darum, ob andere Welten bewohnt sein könnten. Es geht nicht mehr nur darum, ob Marsbewohner in Romanen die Erde angreifen. Plötzlich steht die Möglichkeit im Raum, dass unbekannte Objekte bereits hier sind. Nicht irgendwann, nicht philosophisch, sondern jetzt, am Himmel, über Bergen, Städten, Militärbasen und Landstraßen. Was 1947 noch fehlt, sind die Insassen. Es gibt eine Form, eine Bewegung, einen Namen, eine wachsende Aufmerksamkeit, aber noch keine stabile Besatzung, keine schönen Weltraumbrüder, keine kleinen Grauen, keine Reptiloiden, die angeblich in Regierungspalästen sitzen. Die Menschheit hat zu diesem Zeitpunkt vor allem eines: fliegende Untertassen. Was sie darin zu sehen glaubt, wird sich erst in den kommenden Jahren verändern. Am 20. November 1952 steht George Adamski in der kalifornischen Wüste und wartet auf ein Raumschiff. Zumindest wird er es später so erzählen. Adamski ist zu diesem Zeitpunkt 61 Jahre alt. Er lebt in Kalifornien, nicht weit vom Mount Palomar entfernt, und beschäftigt sich schon länger mit fliegenden Untertassen. Er beobachtet den Himmel, fotografiert angebliche Flugobjekte und ist überzeugt, dass hinter den Sichtungen mehr steckt als geheime Militärtechnik oder Fehlbeobachtungen. An diesem Tag fährt er mit mehreren Begleitern in die Gegend bei Desert Center zwischen Los Angeles und Arizona. Nach seiner Darstellung erscheint am Himmel zunächst ein großes, längliches Objekt. Adamski glaubt, dass es wegen ihm gekommen sei. Er lässt sich von den anderen ein Stück entfernt absetzen und geht allein weiter. Seine Begleiter bleiben zurück. Später werden einige von ihnen bestätigen, aus der Entfernung gesehen zu haben, dass Adamski dort nicht allein gewesen sei. Was dann geschieht, gehört zu den einflussreichsten Geschichten der frühen UFO-Kultur. Ein kleineres Fluggerät landet in der Wüste. Ein Mann steigt aus. Oder genauer, etwas, das fast vollständig wie ein Mann aussieht. Adamski beschreibt den Fremden als menschenähnlich, von mittlerer Größe, mit gebräunter Haut und langem Haar. Die Kleidung wirkt ungewöhnlich, aber nicht wie ein schwerer Raumanzug. Kein Helm, keine Atemmaske, keine sichtbare Waffe. Das Wesen hat keine Tentakel wie bei Wells und keinen riesigen Schädel mit schwarzen Augen. Es ist auch kein Monster, das aus einer Maschine kriecht. Es sieht einem Menschen so ähnlich, dass genau darin das Unheimliche liegt. Die Verständigung funktioniert nach Adamskis Darstellung zunächst über Gesten. Später spricht er auch von telepathischer Kommunikation. Der Besucher erklärt ihm, er komme von der Venus. Sein Name, unter dem er bekannt werden wird, lautet Orton. 5 Jahre zuvor hatte Kenneth Arnold unbekannte Objekte am Himmel beschrieben. Jetzt steht in einer der bekanntesten Contactee-Erzählungen plötzlich jemand daneben. Und dieser jemand ist erstaunlich attraktiv. Das klingt wie eine Pointe, ist für die Entwicklung moderner Alienbilder aber ein wichtiger Moment. Denn Orton wird nicht als Tier, Monster oder gesichtsloser Pilot beschrieben. Er ist humanoid, langhaarig, glatthäutig. In späteren Zusammenfassungen wird sein Haar meist als blond beschrieben. Seine Erscheinung wirkt so menschlich, dass Adamski ihn nicht als biologischen Schrecken inszeniert, sondern als Vertreter einer anderen, überlegenen Zivilisation. Dabei passt Orton nur teilweise zu dem Wesen, das die spätere Ufologie einmal als Nordic katalogisieren wird. Moderne Steckbriefe beschreiben Nordics häufig als auffallend groß, hellhäutig, blond und blauäugig, manchmal fast 2 Meter hoch. Adamskys Venusia ist deutlich kleiner. Je nach Wiedergabe liegt seine Größe bei ungefähr 1,65 bis 1,70. Das ist kein unwichtiges Detail, denn es zeigt, wie eine Alienrasse entstehen kann, ohne dass jemand sie an einem bestimmten Tag erfindet. 1952 begegnet Adamski nach eigener Aussage keinem Nordic. Er begegnet einem Venusier. Der Besucher kommt nicht von den Plejaden, nicht aus einem fernen Sternsystem und nicht aus einem Reich blonder Weltraummenschen. Er kommt von einem Planeten unseres eigenen Sonnensystems. Erst spätere Ufologie wird solche menschenähnlichen Besucher zusammenfassen, Merkmale vereinheitlichen und daraus einen Typus machen. Aber 1952 ist diese Ordnung noch nicht fertig. Zunächst gibt es Adamski und seine Geschichte. Ein Jahr später erscheint Flying Saucers Have Landed. Auf Deutsch später unter Titeln wie Fliegende Untertassen sind gelandet erschienen. Das Buch entsteht gemeinsam mit dem irischstämmigen Autor Desmond Leslie. Schon diese Zusammenarbeit ist bemerkenswert, weil sie 2 Stränge miteinander verbindet. Leslie interessiert sich für angebliche Spuren früher außerirdischer Besucher und entwickelt Vorstellungen, die heute in die Nähe der Präastronautik gehören würden. Adamski liefert den persönlichen Kontaktbericht. Das Ergebnis ist kein nüchternes Protokoll einer einzelnen Sichtung. Es ist eine Welt. In dieser Welt besuchen außerirdische Menschen die Erde. Sie verfügen über überlegene Technik, beobachten die Menschheit und sorgen sich um das, was hier geschieht. Besonders wichtig ist ein Thema, das Anfang der 1950er kaum zufällig wirkt. Atomwaffen. Nach Adamskys Darstellung warnt Orton vor den Folgen nuklearer Tests. Die Sorge endet nicht an nationalen Grenzen und in seiner Erzählung nicht einmal an der Erdatmosphäre. Radioaktive Verseuchung wird zu einem kosmischen Problem. Die Menschheit experimentiert mit Kräften, deren Folgen sie nicht verstehen, während weiterentwickelte Bewohner anderer Welten längst begriffen haben, wie gefährlich diese Entwicklung ist. Man muss diese Behauptung nicht für wahr halten, um ihre Funktion zu verstehen. 1952 liegt der Zweite Weltkrieg nur 7 Jahre zurück. Die Atombombenwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gehören zur unmittelbaren Vergangenheit. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion befinden sich im nuklearen Wettrüsten. 1952 testen die USA mit Ivy Mike die erste vollständige Wasserstoffbombenanordnung. Die technische Fähigkeit der Menschheit wächst schneller als jede Gewissheit darüber, ob sie mit dieser Fähigkeit umgehen kann. Und in dieser Welt erscheint ein Venusier, der im Grunde sagt, ihr macht euch gerade selbst Probleme. Der Außerirdische ist hier kein Eroberer, er ist der besorgte Erwachsene. Das ist einer der auffälligsten Unterschiede zwischen der Kontakti-Kultur der 1950er und vielen späteren Entführungserzählungen. Die Besucher kommen nicht primär, um Menschen gegen ihren Willen in Schiffe zu bringen, medizinisch zu untersuchen oder Erinnerungen zu löschen. Sie bringen Botschaften, sie warnen, sie erklären, sie wählen einzelne Menschen aus, denen sie Wissen anvertrauen. Für diese Wesen setzt sich im Umfeld der Kontakti-Kultur ein passender Ausdruck durch. Space Brothers. Weltraumbrüder. Der Begriff sagt fast alles über die Rolle, die sie spielen. Es sind keine völlig fremden Organismen, deren Denken wir nicht verstehen können. Es sind Verwandte in größerem Maßstab. Älter vielleicht, weiterentwickelt, technisch überlegen und häufig auch moralisch reifer. Sie sehen, was auf der Erde geschieht und versuchen, ihre jüngeren Geschwister davon abzuhalten, den Planeten zu ruinieren. George Adamski ist nicht der einzige Mensch, der in den 1950er Jahren solche Kontakte behauptet. George Van Tassel berichtet von Kommunikation mit einem Wesen namens Ashtar und anderen außerirdischen Intelligenzen. Truman Betherum erzählt von einer schönen außerirdischen Kapitänin namens Aura Raines, die von einem Planeten namens Clarion stammen soll. Daniel Fry behauptet, von einem unbemannten außerirdischen Fluggerät mitgenommen worden zu sein und mit dessen fernem Betreiber kommuniziert zu haben. Howard Menger berichtet später ebenfalls von menschenähnlichen Besuchern und Reisen in außerirdischen Schiffen. Die Details widersprechen sich. Die Herkunftsorte widersprechen sich. Die Namen widersprechen sich. Und trotzdem entsteht ein erstaunlich stabiles Grundmuster. Außerirdische sind bereits hier. Sie suchen Kontakt zu ausgewählten Menschen. Sie verfügen über Wissen, das der Menschheit fehlt. Sie warnen vor Krieg, Atomwaffen oder moralischem Niedergang. Und sie sind uns körperlich häufig so ähnlich, dass sie theoretisch unter uns leben könnten. An dieser Stelle wird aus der UFO-Geschichte langsam mehr als eine Sammlung unbekannter Lichter am Himmel. Es entsteht eine soziale Welt. Die Besucher haben Namen, Herkunftsorte, Aufgaben. Manche wirken wie Wissenschaftler, andere wie Lehrer, wieder andere wie politische Gesandte. Einzelne Contactees behaupten wiederholte Treffen. Aus einer Sichtung wird eine Beziehung, aus einer Beziehung wird eine Botschaft. Und aus vielen Botschaften entsteht der Eindruck, dass da draußen nicht einfach Leben existiert, sondern eine Gemeinschaft, die längst über uns Bescheid weiß. Das wirkt modern, hat aber ältere Strukturen. Adamski beschäftigt sich schon vor seiner Karriere als berühmter Untertassenkontaktler mit religiösen und esoterischen Ideen. In den 1930er Jahren gründet er in Kalifornien den sogenannten Royal Order of Tibet und tritt als Lehrer einer eigenen kosmisch-philosophischen Weltanschauung auf. Spätere Darstellungen seiner Biografie machen daraus manchmal eine einfache Enthüllung. Erst Okkultismus, dann UFOs. Also sei alles nur dieselbe Geschichte mit neuen Requisiten. So einfach ist es nicht, aber die Verwandtschaft der Formen ist schwer zu übersehen. Ältere esoterische Traditionen kennen höher entwickelte Lehrer, verborgene Meister und ausgewählte Menschen, denen besonderes Wissen zugänglich wird. Die Theosophie des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts arbeitet mit geistigen Hierarchien, kosmischer Entwicklung und sogenannten Meistern oder Mahatmas. In der Contacti-Kultur verschwinden solche Strukturen nicht vollständig. Sie bekommen Technik. Der Meister lebt nun nicht mehr zwingend in einem verborgenen Kloster. Er landet in einer Untertasse. Die Botschaft kommt nicht mehr nur durch Vision, Meditation oder spirituelle Offenbarung. Sie kann aus einem Raumschiff übermittelt werden. Das höhere Wesen ist zugleich geistig und technologisch überlegen. Es weiß mehr über das Universum, besitzt bessere Maschinen und hat jene moralische Reife erreicht, die der Menschheit noch fehlt. Gerade bei Adamski wird diese Verbindung deutlich. Seine Außerirdischen sind keine bloßen Piloten. Sie stehen für kosmische Ordnung. In Inside the Spaceships, veröffentlicht 1955, erweitert sich seine Geschichte erheblich. Aus der Begegnung in der Wüste werden Reisen. Adamski behauptet, an Bord außerirdischer Schiffe gewesen zu sein, andere Bewohner des Sonnensystems getroffen und Einblicke in eine größere Gemeinschaft erhalten zu haben. Damit verändert sich auch der Maßstab. Orton ist nicht mehr nur ein merkwürdiger Mann neben einem Fluggerät. Er gehört zu einer Welt, in der verschiedene Planeten bewohnt sind und deren Bewohner miteinander in Verbindung stehen. Venus, Mars und andere Orte unseres Sonnensystems werden Teil eines Netzes intelligenter Zivilisationen. Aus heutiger astronomischer Sicht entsteht hier ein offensichtliches Problem. Die Venus ist kein tropischer Schwesterplanet, auf dem langhaarige Menschen ohne Atemschutz leben. Ihre Oberfläche ist extrem heiß, der Atmosphärendruck gewaltig. Die Atmosphäre besteht überwiegend aus Kohlendioxid. Auch Mars ist kein bewohnter Planet voller menschenähnlicher Zivilisationen. Je besser Raumsonden und astronomische Forschungen diese Welten erschließen, desto schwieriger wird es, dort jene Gesellschaften unterzubringen, von denen Contactees berichten. Die Aliens verschwinden deshalb nicht. Ihre Adressen ändern sich. In späteren Erzählungen liegen die Herkunftsorte zunehmend weiter entfernt. Sterne und Sternhaufen treten an die Stelle der unmittelbaren Nachbarplaneten. Besonders die Plejaden werden zu einem wichtigen Herkunftsort menschenähnlicher, spirituell entwickelter Wesen. Aus Venusiern und Weltraumbrüder werden in späteren Systemen Plejadier, Nordics und andere Gruppen, deren genaue Stammbäume je nach Autor, Channeling oder UFO-Lexikon unterschiedlich aussehen. Hier müssen wir allerdings vorsichtig sein. Es gibt keinen einzelnen Moment, an dem jemand eine Akte öffnet und offiziell festlegt, ab heute heißen die blonden Aliens Nordics. Die Kategorie entsteht in der späteren Ufologie aus der Zusammenfassung ähnlicher Berichte. Menschenähnliche Besucher mit hellen oder europäischen Merkmalen werden rückwirkend nebeneinander gestellt. Unterschiede verschwinden, Gemeinsamkeiten werden betont und plötzlich sieht es so aus, als hätte dieselbe Spezies seit Jahrzehnten immer wieder die Erde besucht. Genau hier beginnt die Taxonomie. Ein Venusier von 1952 wird zum frühen Nordic. Andere blonde Kontaktwesen werden derselben Gruppe zugerechnet. Später kommen Plejadier hinzu. In manchen Darstellungen sind Nordics und Plejadier praktisch identisch. In anderen sind Plejadier nur eine Untergruppe. Wieder andere unterscheiden nach Heimatstern, Körpergröße, spirituellem Entwicklungsstand oder politischer Zugehörigkeit. Aus Geschichten wird Ordnung und diese Ordnung wirkt rückwärts. Wer heute nach Nordic Aliens sucht, findet einen erstaunlich präzisen Steckbrief. Groß, blond, hellhäutig, oft blauäugig, menschenähnlich, meist wohlwollend, häufig telepathisch begabt. Es klingt wie die Beschreibung einer zoologisch erfassten Art. Nur, dass die frühen Geschichten diesen Steckbrief nicht gemeinsam ausgefüllt haben. Er wurde aus ihnen gebaut. Das macht Adamski für unsere Geschichte wichtiger als die Frage, ob irgendwo in der kalifornischen Wüste tatsächlich ein Venusier gelandet ist. Für diese Begegnung gibt es keinen belastbaren, unabhängigen Nachweis. Adamskis Fotos, Berichte und spätere Reisegeschichten wurden schon zu seinen Lebzeiten scharf kritisiert. Auch innerhalb der UFO-Forschung galt er vielen als unglaubwürdig. Seine Behauptungen stehen zudem im Widerspruch zu dem, was wir heute über Venus, Mars und den Mond wissen. Aber eine erfundene oder unbelegte Geschichte kann kulturell trotzdem Folgen haben. Adamski gibt dem unbekannten Objekt von 1947 einen Passagier. Dieser Passagier ist fast menschlich, er ist freundlich, er ist weiterentwickelt, er kommt mit einer Warnung und er gehört, zumindest in der späteren Vorstellung, zu einer Gruppe von Wesen, die so oft beschrieben, sortiert und miteinander verglichen werden, bis aus einzelnen Besuchern eine scheinbare Spezies entsteht. In der Nacht vom 19. auf den 20. September 1961 fahren Betty und Barney Hill durch New Hampshire. Sie sind auf dem Heimweg. Hinter ihnen liegt eine Reise nach Kanada. Vor ihnen die Strecke nach Portsmouth. Es ist spät, die Straße führt durch die White Mountains und irgendwann sieht Betty ein Licht am Himmel. Zunächst ist das nicht besonders ungewöhnlich. Ein Satellit vielleicht? Ein Flugzeug? Ein Stern? Betty beobachtet das Licht weiter und nach ihrer späteren Darstellung scheint es sich zu bewegen. Es kommt näher, es folgt dem Wagen. Barney hält an. Mit einem Fernglas versucht er zu erkennen, was dort am Himmel steht. Später wird er berichten, ein großes Flugobjekt gesehen zu haben. Durch Fenster oder Öffnungen erkennt er Gestalten. Menschenähnlich genug, um als Besatzung zu erscheinen. Fremd genug, um Angst auszulösen. Barney läuft zurück zum Auto und die Hills fahren weiter. Dann fehlen ungefähr 2 Stunden. Zumindest ist das der Kern jener Geschichte, die später aus dieser Nacht entstehen wird. Als Betty und Barney Hill zu Hause ankommen, können sie sich ihre verspätete Rückkehr nicht vollständig erklären. Es gibt Unruhe, beschädigte oder verschmutzte Kleidung, körperliche Beschwerden und vor allem das Gefühl, dass zwischen der Beobachtung am Himmel und der späteren Fahrt etwas geschehen sein könnte. Betty beginnt von der Nacht zu träumen. In diesen Träumen werden die Lücken konkreter. Sie und Barney werden von fremden Wesen angehalten. Sie werden in ein Fluggerät gebracht. Dort untersucht man ihre Körper. Proben werden genommen. Die Wesen kommunizieren mit ihnen. Betty sieht nach eigener später Erinnerung sogar eine Sternenkarte. Das ist bereits ein deutlicher Unterschied zu Adamski. Adamski geht seinem Besucher entgegen. Er sucht Kontakt. Sein Venusia kommt mit einer Botschaft. Bei den Hills ist der Kontakt kein Treffen unter Gleichberechtigten. Er geschieht gegen ihren Willen. Und trotzdem sollten wir an dieser Stelle noch nicht sagen, Betty und Barney Hill wurden von Grace entführt. Denn genau das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Hills eine ungewöhnliche Beobachtung meldeten. Wir wissen, dass Betty wenige Tage später einen Bericht an die private UFO-Organisation NICAP schickte. Wir wissen, dass sie in den folgenden Jahren psychisch belastet waren und schließlich bei dem Bostoner Psychiater Benjamin Simon landeten. Und wir wissen, dass unter Hypnose eine wesentlich ausführlichere Geschichte entstand. Zwischen der Nacht von 1961 und dem Bild, das später Millionen Menschen kennen werden, liegt also ein Prozess. 1964 hypnotisiert Simon Betty und Barney Hill in getrennten Sitzungen. Sein Ziel ist nach eigener Einschätzung nicht, eine außerirdische Entführung zu beweisen. Er versucht herauszufinden, was hinter ihren Ängsten und Beschwerden steckt. Unter Hypnose erzählen beide von einer Begegnung mit fremden Wesen und von medizinischen Untersuchungen an Bord eines Flugobjekts. Barneys Sitzungen sind teilweise erschütternd. Er beschreibt Angst, Kontrollverlust, das Gefühl, beobachtet zu werden. Besonders die Augen eines Wesens beschäftigen ihn. Augen, die auf ihn gerichtet sind. Augen, von denen er sich nicht lösen kann. Dieses Motiv wird später enorm wichtig. Denn wenn wir heute an eine Grey denken, denken wir zuerst an Augen. Groß, dunkel, schräg, fast ohne sichtbares Weiß. In einem Gesicht, das kaum noch andere Merkmale besitzt. Eine kleine Nase, ein schmaler Mund, keine Haare. Ein übergroßer Kopf auf einem dünnen Körper. Ein Gesicht, das aussieht, als hätte jemand alles Menschliche reduziert und nur den Blick übrig gelassen. Der Hilfall gilt heute als einer der wichtigsten Vorläufer dieses Bildes. Aber auch hier ist die Geschichte weniger sauber, als spätere Alien-Lexika sie erzählen. Die Wesen der Hills entsprechen nicht in jedem Detail dem modernen Grey. Beschreibungen verändern sich zwischen erster Beobachtung, Träumen, Hypnosesitzungen, späteren Zusammenfassungen und medialen Darstellungen. Einzelne Merkmale werden hervorgehoben, andere verschwinden. Und vor allem entsteht die ausführliche Entführungserzählung nicht unmittelbar in jener Nacht, sondern Jahre später in einem therapeutischen Kontext, in dem Hypnose eine zentrale Rolle spielt. Das ist wichtig, weil Hypnose kein Aufnahmegerät für verschüttete Erinnerungen ist. Menschen können unter Hypnose sehr überzeugt von dem sein, was sie erzählen. Daraus folgt nicht, dass diese Erzählung erfunden oder bewusst gelogen ist. Aber ebenso wenig folgt daraus, dass sie eine objektive Aufzeichnung eines vergangenen Ereignisses darstellt. Erinnerung ist formbar. Erwartungen, Fragen, Träume, bereits bekannte Bilder und spätere Deutungen können sich miteinander verbinden. Beim Hillfall gibt es dafür ein besonders interessantes Detail. Am 10. Februar 1964 zeigt der amerikanische Fernsehsender ABC eine Folge der Science-Fiction-Serie The Outer Limits. Sie heißt The Bolero Shield. Darin erscheint ein fremdes Wesen mit auffälligen Augen, die sich seitlich um den Kopf ziehen. 12 Tage später, am 22. Februar, beschreibt Barney Hill während einer Hypnosesitzung die Augen eines Wesens. Der Autor Martin Kottmeier wird Jahrzehnte später argumentieren, dass zwischen beiden Bildern eine auffällige Ähnlichkeit bestehe. Vielleicht, so seine These, habe eine Fernsehsendung unbewusst in Barneys Erinnerung hineingewirkt. Das ist möglich. Bewiesen ist es nicht. Es gibt keinen belastbaren Nachweis, dass Barney Hill diese Folge tatsächlich gesehen hat. Betty Hill wies einen solchen Einfluss später zurück. Und selbst eine visuelle Ähnlichkeit erklärt nicht automatisch den gesamten Fall. Aber die Episode zeigt ein Problem, das uns durch diese Folge begleiten wird. Menschen erzählen von Außerirdischen nicht in einem kulturellen Vakuum. Sie leben in einer Welt voller Bilder, Filme, Bücher, Zeitungen, Fernsehserien, UFO-Berichte, Illustrationen, andere Zeugen. Und sobald ein Bild existiert, kann es immer wieder auftauchen. 1966 veröffentlicht der Journalist John G. Fuller die Geschichte der Hills unter dem Titel The Interrupted Journey, die unterbrochene Reise. Damit verlässt der Fall endgültig den privaten Raum von Ehe, Therapie und UFO-Untersuchung. Er wird zu einer öffentlichen Erzählung. 1975 folgt der Fernsehfilm The UFO Incident. Millionen Menschen können nun sehen, wie eine außerirdische Entführung aussieht. Das ist ein entscheidender Schritt, denn eine Geschichte muss nicht wahr sein, um ein Modell zu liefern. Die Hills erzählen nicht nur von einem ungewöhnlichen Licht. Ihre Geschichte besitzt Struktur, nächtliche Fahrt, Verfolgung, Angst, Erinnerungslücke, fremde Wesen, Transport in einem Schiff, medizinische Untersuchung, spätere Wiedergewinnung der Erinnerung. Diese Struktur wird wiederkehren. Nicht immer gleich, nicht bei jedem Fall, aber oft genug, dass aus einzelnen Berichten langsam ein eigenes Genre entsteht. Alien Abduction. Entführung durch Außerirdische. In den folgenden Jahrzehnten berichten Menschen von fehlender Zeit, von Lichtern über Straßen, von Wesen im Schlafzimmer, von Lähmung, von dem Gefühl, durch geschlossene Räume transportiert worden zu sein, von Tischen, Instrumenten und körperlichen Untersuchungen. Manche erinnern sich sofort, andere erst später. Wieder andere beginnen mit einem Traum, einer unerklärlichen Angst oder dem Eindruck, dass in ihrer Vergangenheit etwas fehlt. Das Problem ist, je bekannter das Muster wird, desto leichter lässt sich eine neue Erfahrung darin einordnen. Und je mehr Erfahrungen darin eingeordnet werden, desto glaubwürdiger wird das Muster. Anfang der 1980er Jahre wird Bud Hopkins zu einer der wichtigsten Figuren dieser Entwicklung. Hopkins ist Künstler, kein Psychiater, kein Neurologe und kein ausgebildeter Traumaforscher. Er interessiert sich seit Jahren für UFOs und veröffentlicht 1981 Missing Time. Schon der Titel benennt eines der zentralen Motive der Abduction-Erzählung. Fehlende Zeit. Hopkins sammelt Fälle von Menschen, die glauben, etwas Ungewöhnliches erlebt zu haben. Manche berichten von UFO-Sichtungen, andere von Ängsten, Träumen, seltsamen Erinnerungsfragmenten oder Zeitlücken. Hopkins vertritt die Auffassung, dass hinter solchen Erfahrungen verdrängte Entführungen durch Außerirdische stehen könnten. Hypnose wird dabei erneut zu einem wichtigen Werkzeug. Die Logik ist verführerisch. Wenn Außerirdische Menschen entführen und ihre Erinnerung darin blockieren, dann ist das Fehlen einer Erinnerung kein Gegenargument. Es ist Teil des Falls. Wer sich nicht erinnert, könnte gerade deshalb entführt worden sein. Ein unerklärlicher Traum kann Hinweis sein. Eine Narbe kann ein Hinweis sein. Eine Phobie kann ein Hinweis sein. Das Gefühl, dass irgendwann etwas geschehen ist, kann ebenfalls ein Hinweis sein. Damit entsteht ein Deutungssystem, das sich nur schwer widerlegen lässt. Denn die Lücke wird zum Beweis für das, was in ihr fehlt. Hopkins arbeitet mit Betroffenen, organisiert später Gruppen und trägt dazu bei, die Abduction-Erzählung zu systematisieren. Menschen hören andere Geschichten. Sie entdecken Gemeinsamkeiten, Erfahrungen, für die sie zuvor keine Sprache hatten, bekommen Begriffe. Missing Time, Examination, Implant, Abduction. Und immer häufiger bekommen auch die Wesen einen ähnlichen Körper. Klein, dünn, großer Kopf, große Augen, kaum Nase, kaum Mund, graue Haut. Der Grey ist dabei geradezu das Gegenbild zu Orton. Der Nordic ist schön, individuell, fast menschlich. Er hat Haare, ein Gesicht, eine Persönlichkeit, manchmal sogar einen Namen. Er spricht mit ausgewählten Menschen über Atomwaffen und die Zukunft der Erde. Der Grey wirkt austauschbar. Viele Berichte beschreiben Wesen, die einander so ähnlich sehen, dass sie kaum als Individuen erscheinen. Ihre Gesichter zeigen wenig Emotion. Ihre Kommunikation erfolgt häufig telepathisch. Ihre Handlungen wirken klinisch. Sie erklären nicht, sie untersuchen. Aus dem Weltraumbruder wird Laborpersonal. Und dann, 1987, bekommt dieses Wesen ein Gesicht, das kaum noch verschwinden wird. Ridley Streber ist zu diesem Zeitpunkt kein unbekannter Mann aus einer abgelegenen UFO-Gruppe. Er ist Schriftsteller. Er hat Horrorromane veröffentlicht, darunter The Wolfen und The Hunger. Ende 1985 erlebt er nach eigener Darstellung in seinem Haus im Bundesstaat New York etwas, das er zunächst nicht einordnen kann. Später schreibt er darüber ein Buch, Communion. Der Untertitel lautet A True Story, eine wahre Geschichte. Streber berichtet von verstörenden Erfahrungen, Erinnerungslücken und Begegnungen mit Wesen. Er spricht bewusst von Visitors, von Besuchern, und bleibt zumindest in seiner eigenen Deutung vorsichtiger, als viele spätere Zusammenfassungen vermuten lassen. Er behauptet nicht einfach, zweifelsfrei zu wissen, dass Außerirdische von einem bestimmten Planeten gekommen seien. Aber das Cover seines Buches ist weniger vorsichtig. Darauf ist ein Gesicht. Ein großer, glatter Kopf. Eine schmale untere Gesichtshälfte. Winzige Nasenöffnungen. Ein kaum sichtbarer Mund. Und zwei gewaltige, schwarze Augen. Das Bild stammt vom Künstler Ted Seth Jacobs. Streber arbeitet mit ihm daran, die Erscheinung an das anzunähern, was er nach eigener Aussage gesehen hat. Communion wird ein Bestseller. Und plötzlich steht das Gesicht des Grey in Buchhandlungen. Nicht in einem obskuren Rundbrief, nicht nur in einer UFO-Zeitschrift und nicht versteckt in den Protokollen einer Hypnosesitzung. In Buchhandlungen. Auf Tischen. In Schaufenstern. Millionenfach reproduzierbar. Aus einem Bündel ähnlicher Motive wird endgültig eine Ikone. Natürlich hat Streber den Grey nicht allein erfunden. Das Bild besitzt Vorläufer. Der Hillfall liegt Jahrzehnte zurück. UFO-Literatur und Science-Fiction haben längst mit großen Köpfen, fremden Augen und kleinen humanoiden Körpern gearbeitet. Abduction-Erzählungen sind etabliert. Aber Communion verdichtet all das zu einem Gesicht, das sofort wiedererkannt werden kann. Von nun an muss man nicht mehr erklären, wie ein Alien aussieht. Man kann es zeichnen. Unser Gehirn ist darauf spezialisiert, Gesichter in wenigen Merkmalen zu erkennen. Zwei große Augen und ein angedeuteter Mund reichen oft schon aus, damit etwas sofort lebendig wirkt. In den 1990er Jahren ist der Grey überall. In Filmen und in Fernsehserien, auf T-Shirts, in Werbung, auf Postern, in UFO-Dokumentationen, als Plastikfigur, als Maske, als Witz, als Bedrohung und als Symbol für Roswell, obwohl die berühmten Roswell-Körper selbst eine andere und viel spätere Geschichte haben. Als universelles Piktogramm für außerirdisches Leben. Das Merkwürdige daran ist, wie schnell die Herkunft dieses Bildes unsichtbar wird. Denn irgendwann wirkt der Grey nicht mehr wie eine kulturelle Figur. Er wirkt wie eine Beschreibung. Menschen sprechen von den Greys, als wäre damit eine zoologische Kategorie gemeint. In späteren UFO-Systemen bekommen sie Herkunftsorte. Besonders Zeta Reticuli wird wichtig. Sie bekommen Fähigkeiten, Fortpflanzungsprobleme, politische Absichten und Beziehungen zu anderen Aliengruppen. Manche Erzählungen machen sie zu emotionslosen Wissenschaftlern, andere zu biologischen Drohnen, wieder andere zu Dienern mächtiger Reptiloider. Aber diese Details kommen später. Für den Moment reicht etwas viel Grundsätzlicheres. Innerhalb weniger Jahrzehnte ist aus einer Vielzahl unsicherer und widersprüchlicher Geschichten ein Körper entstanden, den fast jeder kennt. Das ist eine erstaunliche kulturelle Leistung. Wenn man heute ein Kind bittet, ein Alien zu zeichnen, entsteht meist genau dieses Bild. Nicht, weil jemand es entdeckt hat, sondern weil Kultur es über Jahrzehnte immer wieder erzählt und gezeigt hat. Ein Ehepaar berichtet von einer verstörenden Nacht. Unter Hypnose werden Wesen konkreter. Ein Buch macht die Geschichte bekannt. Ein Fernsehfilm gibt ihr Szenen. Andere Menschen erzählen von ähnlicher Erfahrung. Forscher ohne gesicherten Nachweis sammeln die Berichte und suchen nach Mustern. Hypnose bringt weitere Erinnerungen hervor. Bücher verbreiten diese Muster. Und schließlich blickt aus einem Bestseller ein Gesicht zurück. Das ist vielleicht die eigentliche Geschichte der Greys. Nicht, dass eines Nachts irgendwo jemand das Standard-Alien gesehen hat, sondern dass sehr viele Menschen über Jahrzehnte daran mitgearbeitet haben, bis es so aussah, als wäre es schon immer da gewesen. Irgendwann gibt es zu viele. Zu viele Lichter, Untertassen und Begegnungen. Vor allem aber zu viele verschiedene Dinge. Ein Pilot sieht Objekte am Himmel, ein Ehepaar verliert 2 Stunden, George Adamski trifft angeblich einen Venusier. Andere Menschen berichten von kleinen Gestalten, großen Gestalten, behaarten Gestalten, Figuren mit Helmen oder riesigen Augen. Manche Besucher sehen beinahe menschlich aus, andere passen in keine vernünftige Beschreibung. Wer all diese Geschichten untersuchen will, steht deshalb vor einem praktischen Problem. Man muss sie irgendwie sortieren. Einer der bekanntesten Versuche stammt von J. Allen Hynek. Der amerikanische Astronom ist zunächst kein Mann, der darauf wartet, endlich Außerirdische kennenzulernen. Ab 1948 arbeitet er als wissenschaftlicher Berater für die UFO-Untersuchungen der US Air Force. Zunächst bei Project Sign, später bei Project Grudge und schließlich bei Project Blue Book. Wir sind ihm in älteren Folgen bereits begegnet. Seine Aufgabe besteht nicht darin, Alienrassen zu katalogisieren. Er soll helfen, Beobachtungen einzuordnen. Viele Meldungen lassen sich erklären. Sterne und Planeten werden verwechselt, Flugzeuge oder Ballons falsch eingeschätzt, meteorologische Phänomene unter ungewöhnlichen Bedingungen beobachtet. Menschen sehen etwas, das sie in diesem Moment nicht erkennen und beschreiben es so gut sie können. Manchmal findet sich später eine plausible Ursache, manchmal nicht. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ein außerirdisches Raumschiff übrig bleibt. Es bedeutet zunächst nur, dass ein Fall nicht geklärt wurde. Diese beiden Aussagen liegen erstaunlich weit auseinander, obwohl sie in der UFO-Geschichte immer wieder miteinander verwechselt werden. Hynek selbst verändert im Laufe der Jahre seine Haltung. Er wird kritischer gegenüber dem Umgang der Air Force mit manchen Fällen und kommt zu der Auffassung, dass ein kleiner Rest ungewöhnlicher Berichte wissenschaftliche Aufmerksamkeit verdient. 1972 veröffentlicht er The UFO Experience und schlägt darin ein Klassifikationssystem vor. Nicht für Aliens per se, für Begegnungen. Ein Teil seines Systems betrifft Beobachtungen aus größerer Entfernung. Nächtliche Lichter, Objekte bei Tageslicht oder Fälle, in denen Radar und visuelle Wahrnehmung zusammenkommen. Daneben stehen die Nahbegegnungen, die Close Encounters. Bei einer Nahbegegnung der ersten Art wird ein ungewöhnliches Objekt aus relativ geringer Entfernung beobachtet. Bei der zweiten Art kommt eine physische Wirkung hinzu, etwa Spuren am Boden, Auswirkungen auf Fahrzeuge oder andere Veränderungen in der Umgebung. Und dann gibt es die dritte Art, Close Encounter of the Third Kind. Eine Nahbegegnung der dritten Art bezeichnet bei Hynek einen Bericht, in dem im Zusammenhang mit dem Phänomen angebliche Wesen oder Insassen auftauchen. Das ist wichtig, weil der Ausdruck heute beinahe automatisch nach bestätigtem Alien-Kontakt klingt. Tatsächlich sagt die Kategorie zunächst sehr viel weniger. Sie bedeutet nicht, dass ein Außerirdischer gelandet ist und auch nicht, dass Hynek jede gemeldete Gestalt für einen Besucher aus dem All hält. Sie sortiert einen bestimmten Typ von Bericht. Jemand behauptet, im Zusammenhang mit einem UFO ein Wesen gesehen zu haben. Mehr zunächst nicht. Dass Begegnung der dritten Art heute trotzdem fest mit Außerirdischen verbunden ist, verdanken wir auch Steven Spielberg. 1977 nennt er einen Film Close Encounters of the Third Kind. Hynek selbst hat darin einen kurzen Auftritt. Ein Begriff aus der UFO-Forschung wandert damit endgültig in die Popkultur und von dort in den allgemeinen Sprachgebrauch. Für unsere Geschichte ist Hyneks System allerdings aus einem anderen Grund interessant. Es zeigt, wie Klassifikation funktioniert. Man sammelt Berichte, definiert Merkmale und bildet Kategorien, um unterschiedliche Fälle vergleichbar zu machen. Daran ist zunächst nichts verdächtig. Wissenschaft arbeitet ständig mit solchen Ordnungen. Das Problem beginnt, wenn man vergisst, was genau geordnet wird. Bei Hynek sind es Berichte über Begegnungen. Doch je stärker sich die UFO-Forschung mit angeblichen Insassen beschäftigt, desto näher liegt eine andere Frage. Lassen sich nicht auch die Wesen selbst sortieren? Spätestens an diesem Punkt wird die Sache kompliziert. Der französisch-amerikanische Informatiker und UFO-Forscher Jacques Vallée veröffentlicht 1969 Passport to Magonia. Darin beschäftigt er sich mit Begegnungsgeschichten. Und wer nur Grays und Nordics kennt, bekommt bei diesem Material ein Problem. Die historischen Berichte ergeben keine übersichtliche Sammlung von zwei oder drei wiederkehrenden Besuchertypen. Sie sind chaotisch. Menschen erzählen von kleinen Humanoiden und riesigen Gestalten, von behaarten Wesen, roboterartigen Figuren, ungewöhnlichen Augen und scheinbaren Raumanzügen. Manche Kreaturen wirken beinahe menschlich, andere eher wie Figuren aus Märchen, Albträumen oder sehr schlechten Requisitenkammern. Ihre Verhaltensweisen sind ebenso widersprüchlich. Einige reden mit dem Zeugen, andere greifen sie an oder ignorieren sie. Wieder andere sammeln angeblich Pflanzen oder beschäftigen sich mit Tätigkeiten, bei denen nicht recht klar wird, warum man dafür den Aufwand einer interstellaren Reise betreiben sollte. Vallée zieht aus dieser Vielfalt nicht den Schluss, dass die Erde offenbar von besonders vielen Spezies besucht wird. Gerade die Widersprüche bringen ihn dazu, die einfache extraterrestrische Erklärung zu hinterfragen. Er vergleicht moderne Begegnungsberichte mit älteren Erzählungen über Feen, Dämonen, kleine Leute und andere fremde Wesen. Damit behauptet er nicht, eine Fee sei in Wahrheit ein Raumfahrer mit schlecht geführter Personalakte. Ihn interessiert, dass menschliche Begegnungserzählungen über lange Zeiträume ähnliche Strukturen entwickeln können, obwohl sich ihre kulturellen Erklärungen verändern. Das ist eine mögliche Reaktion auf widersprüchliches Material. Vielleicht stimmt das Modell nicht, vielleicht sind nicht all diese Geschichten Berichte über biologische Besucher anderer Planeten. Wahrnehmung, Erwartung, psychologische Erfahrung, Folklore und kulturelle Bilder könnten sich mit einzelnen ungeklärten Beobachtungen zu einem Phänomen verbinden, das sich nicht durch eine einzige, einfache Ursache erklären lässt. Es gibt allerdings noch eine zweite Möglichkeit. Vielleicht sind es einfach verschiedene Aliens. Der Gedanke wirkt zunächst nicht einmal absurd. Sobald man die außerirdische Grundannahme akzeptiert, wenn das Universum groß ist und viele Zivilisationen existieren, warum sollten alle Besucher gleich aussehen? Ein großer blonder Mensch und ein kleines graues Wesen widersprechen sich dann nicht mehr. Sie gehören lediglich zu unterschiedlichen Gruppen. Ein reptilienartiger Besucher widerlegt keinen Grey, sondern erweitert die Liste um eine weitere Spezies. Und wenn jemand von einem insektenartigen Wesen berichtet, muss auch das die bisherigen Geschichten nicht in Frage stellen. Auf diese Weise kann aus einem Widerspruch Artenvielfalt werden. Wir haben den Mechanismus bereits gesehen. George Adamski behauptet 1952, einen Venusier getroffen zu haben. Orton ist in seiner Geschichte kein Vertreter einer offiziell benannten Rasse namens Nordics. Er ist ein Besucher von der Venus. Erst spätere Taxonomien können ihn rückwirkend in eine größere Gruppe einsortieren, weil bestimmte Merkmale zu passen scheinen. Beim Hillfall geschieht etwas Vergleichbares. Die Berichte, Träume und Hypnosesitzungen ergeben 1961 noch keinen vollständig ausgearbeiteten Grey-Steckbrief. Sobald dieser Typus aber kulturell etabliert ist, lassen sich ältere Fälle als Vorläufer lesen. Große Augen, fremdes Gesicht, Entführung, Untersuchung. Aus einzelnen Ähnlichkeiten entsteht eine Genealogie. Die Kategorie beginnt damit, rückwärts zu arbeiten. Sobald sie existiert, sammelt sie ihre eigene Vorgeschichte ein. Das erzeugt Ordnung, allerdings zu einem hohen Preis. Stellen wir uns 10 Menschen vor, die 10 unterschiedliche Wesen beschreiben. Man könnte fragen, warum angebliche Besucher so verschieden aussehen und ob diese Widersprüche gegen die Zuverlässigkeit des Materials sprechen. Man kann aber auch 10 verschiedene Besuchergruppen annehmen. Dann verschwindet das Problem nicht, aber es bekommt Namen. Mit der Zeit werden den verschiedenen Typen feste Eigenschaften zugeschrieben. Die einen gelten als freundlich und spirituell entwickelt, andere als kühl, aggressiv oder an der Menschheit kaum interessiert. Einige sollen telepathisch kommunizieren, andere Menschen untersuchen oder beobachten. In späteren Erzählungen tauchen sogar Gruppen auf, die angeblich miteinander kooperieren. Damit verändert sich unmerklich, was eigentlich geordnet wird. Am Anfang standen Berichte von Menschen, die behaupten, etwas gesehen oder erlebt zu haben. Nun ist zunehmend von Populationen die Rede, als wären aus ähnlichen Beschreibungen bereits reale Spezies geworden. Der Unterschied wirkt zunächst klein, ist aber erheblich. Wenn 5 Menschen von kleinen grauen Wesen berichten, liegen zunächst 5 Berichte über kleine graue Wesen vor. Daraus folgt noch keine gemeinsame biologische Art. Genau dieser Schritt wird in der späteren Taxonomie jedoch vollzogen. Die Ähnlichkeit der Erzählungen gilt nicht mehr nur als Merkmal des Materials, sondern als Hinweis auf eine tatsächlich existierende Gruppe. Und mit einer solchen Gruppe kommen zwangsläufig neue Fragen. Woher stammt sie? Wie lebt sie? Wie pflanzt sie sich fort? Welche Technik besitzt sie? Verfolgt sie eigene Interessen? Hat sie Verbündete oder Feinde? Mögen sie Radler? So beginnt das große Alien-Bestimmungsbuch. Nicht mit einem gesicherten Nachweis, sondern mit einer Verschiebung. Aus Beschreibungen werden Typen und diese Typen verhalten sich irgendwann in der Erzählung wie Bewohner eines bereits kartierten Universums. Dabei entstehen die Kategorien keinesfalls alle auf dieselbe Weise. Ein Wesen wird angeblich bei einer Nahbegegnung gesehen. Ein anderes taucht erst Jahre später in einer Hypnosesitzung auf. Wieder andere Besucher sprechen durch Contactees oder werden älteren Berichten rückwirkend zugeordnet. Später kommen Channeling, einzelne Autoren mit eigenen kosmischen Systemen und schließlich das Internet hinzu, das Geschichten aus völlig unterschiedlichen Jahrzehnten und Milieus nebeneinander stellt. Dadurch entsteht der Eindruck, als gehörten sie schon immer zusammen. Ein Beispiel reicht, um zu sehen, wie weit dieser Mechanismus führen kann. In späteren Abduction-Erzählungen tauchen insektenartige Wesen auf, häufig mit langen Gliedmaßen und Köpfen, die an Gottesanbeterinnen erinnern. Die Quellenlage ist unübersichtlich, eine klare historische Ursprungsgeschichte kaum zu greifen. Trotzdem existiert irgendwann eine Kategorie: Mantiswesen. Dabei bleibt es nicht bei der äußeren Form. In manchen Erzählungen erhalten diese Wesen eine Funktion und stehen angeblich hierarchisch über den Greys. Aus der Ähnlichkeit mit einem Insekt wird eine Spezies, aus der Spezies eine soziale Rolle und aus der sozialen Rolle beinahe ein Organigramm. An diesem Punkt geht Klassifikation endgültig in etwas anderes über. Hynek hatte versucht, Berichte so zu ordnen, dass unterschiedliche Begegnungstypen vergleichbar werden. Die spätere Alien-Taxonomie erzeugt dagegen aus den Berichten ein bewohntes Universum. Sie verleiht den Bewohnern Körper, Eigenschaften und zunehmend auch Beziehungen untereinander. Noch schlagen wir dieses Bestimmungsbuch nicht vollständig auf. Dafür ist es inzwischen zu umfangreich und einige seiner interessantesten Bewohner fehlen uns noch. Aber der Mechanismus steht. Am Anfang sagt jemand, er habe etwas gesehen. Andere Berichte werden daneben gelegt, Ähnlichkeiten hervorgehoben und Unterschiede erklärt. Daraus entsteht ein Typus, der irgendwann einen Namen erhält. Sobald dieser Name existiert, lassen sich ältere Geschichten neu sortieren und neue Berichte leichter einordnen. Mit jeder Wiederholung wirkt die Kategorie stabiler, bis kaum noch sichtbar ist, wie unsicher das Ausgangsmaterial war. Irgendwann stehen dann auf Webseiten und in Büchern Angaben, die wie Einträge eines zoologischen Handbuchs wirken. Für keine einzige dieser angeblichen Alienrassen haben wir einen gesicherten Nachweis. Und damit wäre vielleicht der Moment gekommen, eine deutlich grundlegendere Frage zu stellen. Ist da draußen überhaupt jemand? Um das zu klären, wenden wir uns an ein wundersames Wesen vom Planeten Sveatown und, etwas überraschend, an die Wissenschaft.
Wenn wir uns fragen, ob da draußen überhaupt jemand ist, dann haben wir heute immerhin einen kleinen Vorteil gegenüber George Adamski und seinen Zeitgenossen. Wir wissen inzwischen, dass andere Sterne tatsächlich Planeten haben. Das klingt banal, ist aber eine ziemlich junge Erkenntnis. Als der amerikanische Astronom Frank Drake 1961 versuchte, die Zahl möglicher außerirdischer Zivilisationen in unserer Milchstraße abzuschätzen, war noch kein einziger Planet außerhalb unseres Sonnensystems sicher nachgewiesen. Man konnte vermuten, dass andere Sterne ebenfalls von Planeten umkreist werden. Man konnte Modelle bauen und darüber diskutieren. Beobachtet hatte man sie jedoch nicht. Heute kennen wir tausende bestätigte Exoplaneten und vieles spricht dafür, dass Planetensysteme in unserer Galaxis nichts besonders Exotisches sind. Es gibt riesige Gasplaneten, Welten auf extrem engen Umlaufbahnen, vermutlich felsige Planeten und Systeme, die unserem eigenen Sonnensystem mal mehr, mal deutlich weniger ähneln. Manche dieser Planeten befinden sich in einer sogenannten habitablen Zone, also grob gesagt in einem Abstand zu ihrem Stern, in dem unter geeigneten Bedingungen flüssiges Wasser an der Oberfläche möglich sein könnte. Das klingt bereits verdächtig nach Immobilienanzeigen für Aliens, bedeutet aber zunächst nur, dass die Temperatur theoretisch passen könnte. Ein Planet wird nicht automatisch bewohnbar, weil er in der richtigen Entfernung um seinen Stern kreist. Atmosphäre, Druck, chemische Zusammensetzung, Magnetfeld, geologische Aktivität und die Entwicklung des Sterns spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Und selbst ein tatsächlich bewohnbarer Planet muss noch lange nicht bewohnt sein. Wir wissen also inzwischen, dass es sehr viele Welten gibt. Wir wissen nur nicht, ob auf irgendeiner davon jemand lebt. Frank Drake versuchte dieses Problem 1961 in einzelnen Fragen zu zerlegen. Im Jahr zuvor hatte er mit Project Ozma bereits nach künstlichen Radiosignalen aus der Umgebung der Sterne Tau Ceti und Epsilon Eridani gesucht. Gefunden hatte er nichts Überzeugendes. Für ein Treffen von Wissenschaftlern in Green Bank formulierte er dann eine Gleichung, die heute zu den berühmtesten Formeln der Suche nach außerirdischer Intelligenz gehört. Die Drake-Gleichung. Sie sieht mathematisch beeindruckend aus und hat deshalb ein kleines Imageproblem. Man könnte nämlich glauben, man müsse nur ein paar Zahlen einsetzen und bekäme anschließend heraus, wie viele Aliens gerade in der Milchstraße herumsitzen. So funktioniert das leider nicht. Drake fragt zunächst, wie viele neue Sterne in unserer Galaxis entstehen. Dann, welcher Anteil dieser Sterne Planeten besitzt und wie viele davon Bedingungen bieten könnten, unter denen Leben grundsätzlich möglich wäre. Anschließend wird es biologisch. Auf wie vielen geeigneten Welten entsteht tatsächlich Leben? Wie oft entwickelt dieses Leben Intelligenz? Wie häufig entsteht daraus eine Zivilisation, deren Technologie für uns erkennbar wäre? Und wie lange bleibt eine solche Zivilisation überhaupt nachweisbar? Am Ende steht eine Zahl. Die geschätzte Anzahl technologischer Zivilisationen in unserer Galaxis, mit denen prinzipiell Kommunikation möglich sein könnte. Das Problem liegt nicht in der Mathematik. Das Problem sind die Zahlen. Einige astronomische Faktoren kennen wir heute wesentlich besser als Drake 1961. Wir wissen inzwischen, dass Planeten häufig sind. Wir können ihre Umlaufbahn untersuchen, Größen abschätzen und in manchen Fällen sogar Bestandteile ihrer Atmosphären analysieren. Bei den entscheidenden biologischen Fragen hilft uns das bislang kaum. Wie wahrscheinlich ist es, dass auf einem geeigneten Planeten Leben entsteht? Keine Ahnung. Wir kennen genau einen Planeten, auf dem es sicher passiert ist. Wie wahrscheinlich ist der Schritt von einfachem Leben zu komplexen Organismen? Keine Ahnung. Wie wahrscheinlich ist Intelligenz? Keine Ahnung. Wie wahrscheinlich ist eine technologische Zivilisation, die Radiosignale sendet, Laser benutzt oder andere Spuren erzeugt, die wir über interstellare Entfernung erkennen könnten? Auch keine Ahnung. Und wie lange existiert eine solche Phase? 100 Jahre? 10.000? Eine Million? Verdichtet sich eine technologische Zivilisation irgendwann selbst? Verliert sie das Interesse an Kommunikation oder verwendet sie Technologien, nach denen wir gar nicht suchen? Wir wissen es nicht. Die Drake-Gleichung ist deshalb weniger eine Rechenmaschine als eine sehr elegante Inventur unserer Unwissenheit. Sie zeigt, welche Faktoren wir kennen müssten, bevor wir halbwegs seriös sagen könnten, wie voll die Milchstraße mit technologischen Zivilisationen ist. Je nachdem, welche Werte man einsetzt, kann man eine ziemlich einsame Galaxis bekommen. Oder eine sehr belebte. Und genau da beginnt das nächste Problem. Denn wenn die Milchstraße tatsächlich voller technologischer Zivilisationen wäre, könnte man eine ausgesprochen unangenehme Frage stellen. Wo sind sie? Aus genau diesem Gedanken entsteht auch SETI, das Search for Extraterrestrial Intelligence. Seit den 1960er Jahren richten Wissenschaftler Radioteleskope auf den Himmel und suchen nach künstlichen Signalen technologischer Zivilisationen. Einen bestätigten Treffer gibt es bis heute allerdings nicht. Die Frage wird außerdem mit Enrico Fermi verbunden. Die berühmte Geschichte spielt 1950 in Los Alamos. Fermi unterhält sich mit Kollegen über fliegende Untertassen, interstellare Reisen und die Möglichkeit außerirdischer Zivilisation. Irgendwann soll er sinngemäß gefragt haben, Where is everybody? Wo sind denn alle? Daraus wird später das sogenannte Fermi-Paradoxon. Historisch ist das etwas komplizierter. Fermi hat kein großes Werk mit dem Titel Warum die Aliens eigentlich längst hier sein müssten veröffentlicht. Die schärfere Argumentation, die heute häufig unter seinem Namen läuft, wurde später weiterentwickelt und mit Autoren wie Michael Hart und Frank Tipler verbunden. Das Grundproblem bleibt trotzdem interessant. Unsere Milchstraße ist sehr alt. Die Sonne ist ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt und sie gehört keineswegs zu den ersten Sternen der Galaxis. Andere Planetensysteme könnten Milliarden Jahre Vorsprung haben. Nehmen wir nun an, irgendwo entsteht eine technologische Zivilisation, die interstellare Reisen beherrscht. Sie muss dafür nicht mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Galaxis rasen. Selbst eine vergleichsweise langsame Expansion könnte sich über sehr lange Zeiträume ausbreiten. Eine Zivilisation erreicht ein anderes Sternsystem, errichtet dort neue Siedlungen oder technische Infrastruktur. Und einige Zeit später startet von dort die nächste Etappe. Auf menschlichen Zeitskalen wäre das quälend langsam. Auf galaktischen Zeitskalen könnte das erstaunlich schnell sein. Wenn technologische Zivilisationen also häufig entstehen, sehr lange existieren und zur Expansion neigen, müsste man sich fragen, warum wir keinerlei gesicherte Spur von ihnen sehen. Keine eindeutigen Signale, keine bestätigten Artefakte, keine zweifelsfreien technischen Strukturen und bislang auch niemanden, der offiziell auf dem Rasen des Weißen Hauses gelandet ist. Das ist die Spannung hinter dem Fermi-Paradoxon. Aber auch hier lohnt sich Vorsicht. Aus der Frage folgt nicht, dass Außerirdische unmöglich sind. Vielleicht sind technologische Zivilisationen selten. Vielleicht leben sie nur kurz. Vielleicht expandieren sie nicht. Vielleicht senden sie nicht auf Frequenzen, die wir überwachen. Vielleicht suchen wir seit viel zu kurzer Zeit mit viel zu begrenzten Mitteln. Vielleicht liegen ihre technischen Spuren außerhalb dessen, was wir überhaupt erkennen würden. Oder vielleicht ist bereits der Weg zu komplexem Leben sehr viel unwahrscheinlicher, als wir gern glauben. Damit wären wir bei der Rare-Earth-Hypothese. Im Jahr 2000 veröffentlichen der Paläontologe Peter Ward und der Astronom Donald Brownlee das Buch Rare Earth. Ihre Grundidee ist ausgesprochen ungemütlich. Einfaches Leben könnte im Universum durchaus vorkommen, während komplexes, vielteiliges Leben eine enorme Ausnahme bleibt. Denn zwischen einem Planeten, auf dem jemand Radioteleskope baut und schlechte Podcasts über Außerirdische produziert, liegen sehr viele Entwicklungsschritte. Auf der Erde existierte Leben über gewaltige Zeiträume, bevor komplexe Organismen entstanden. Danach mussten weitere Bedingungen zusammenspielen. Ein langfristig geeigneter Stern, stabile Umweltbedingungen, geologische Prozesse, chemische Kreisläufe und eine planetare Geschichte, die komplexe Evolution überhaupt zulässt. Ward und Brownlee argumentieren, dass die Erde möglicherweise das Ergebnis einer ungewöhnlich günstigen Kombination solcher Faktoren ist. Vielleicht sind Bakterien kosmisch betrachtet gar nicht besonders aufregend, während Tiere, Intelligenz und Technologien extrem selten bleiben. Das ist eine Hypothese, kein Beweis. Wir haben weiterhin nur eine bekannte Biosphäre und damit ein fundamentales Statistikproblem. Wenn man ausschließlich die Erde kennt, ist schwer zu entscheiden, welche ihrer Eigenschaften zwingend Voraussetzungen für komplexes Leben sind und welche einfach zufällig zu unserer Geschichte gehören. Vielleicht braucht ein bewohnter Planet tatsächlich eine sehr ähnliche Kombination. Vielleicht gibt es völlig andere Wege. Und an dieser Stelle kommt ein Begriff ins Spiel, der klingt, als hätte jemand der Astrobiologie mangelnde Fantasie vorgeworfen. Kohlenstoffchauvinismus. Der Vorwurf lautet vereinfacht, warum suchen wir ständig nach Leben auf Kohlenstoffbasis? Warum interessieren wir uns so sehr für flüssiges Wasser und erdähnliche Bedingungen? Das Universum ist groß. Vielleicht existiert Leben auf Grundlage einer völlig anderen Chemie. Das ist grundsätzlich ein legitimer Gedanke. Aber es gibt nur ein Problem. Kohlenstoff ist verdammt gut in seinem Job. Ein Kohlenstoffatom kann 4 kovalente Bindungen eingehen. Es verbindet sich mit anderen Kohlenstoffatomen und mit zahlreichen weiteren Elementen. Dadurch entstehen lange Ketten, verzweigte Strukturen, Ringe und komplexe dreidimensionale Moleküle. Genau diese chemische Vielseitigkeit ist für die Biochemie, die wir kennen, ausgesprochen praktisch. Wasser ist ebenfalls nicht deshalb interessant, weil Astrobiologen emotional an Seen hängen. Es ist ein hervorragendes Lösungsmittel für viele chemische Prozesse, besitzt ungewöhnliche physikalische Eigenschaften und kann unter geeigneten Bedingungen eine Umgebung bieten, in der komplexe Reaktionen stattfinden. Die Suche nach Kohlenstoff und Wasser ist deshalb keine Behauptung, dass anderes Leben unmöglich sei. Dies ist eine Suchstrategie. Wir beginnen bei einer Chemie, von der wir sicher wissen, dass sie Leben hervorbringen kann. Wir verstehen viele ihrer Prozesse und können Instrumente entwickeln, die nach entsprechenden Signaturen suchen. Natürlich kann man einwenden, dass irgendwo Wesen aus Silizium in flüssigem Methan sitzen und sich über unsere primitive Fixierung auf Kohlenstoff amüsieren. Das wäre möglich. Es ist nur schwierig, eine wissenschaftliche Suche nach allem zu organisieren, was vielleicht auf irgendeine uns unbekannte Weise lebendig sein könnte. Wissenschaft braucht Merkmale, die sich beobachten und prüfen lassen. Deshalb sucht Astrobiologie nach Biosignaturen, möglichen Hinweisen auf biologische Prozesse. Bestimmte Kombinationen von Gasen in einer Atmosphäre könnten interessant sein, besonders wenn sie ohne ständige Erneuerung chemisch nicht lange nebeneinander bestehen würden. Auch hier gilt allerdings, interessant ist nicht dasselbe wie bewiesen. Geologische und photochemische Prozesse können Signale erzeugen, die zunächst biologisch wirken. Und selbst wenn wir irgendwann Leben finden, wäre damit noch kein einziger Grey gerettet. Mikroben sind keine Zivilisation. Eine Biosignatur ist kein Raumschiff. Zwischen beidem liegt ein gewaltiger Sprung. Wenn wir über technologische Zivilisationen nachdenken, können wir deshalb nach anderen Spuren suchen. Technosignaturen. Das können Radiosignale sein, aber der Begriff ist breiter. Denkbar wären etwa ungewöhnliche Laseremissionen, industrielle Bestandteile in einer Atmosphäre, künstliche Beleuchtung oder große technische Strukturen, deren Energieverbrauch astronomisch auffällt. Und damit kommen wir zu Nikolai Kardaschew. Der sowjetische Astronom veröffentlicht 1964 eine Arbeit über die mögliche Informationsübertragung durch außerirdische Zivilisationen. Berühmt wird daraus eine Skala, die hypothetische Zivilisationen nach der Größenordnung ihrer Energienutzung ordnet. Eine Zivilisation vom Typ 1 nutzt Energie in planetarer Größenordnung. Typ 2 erreicht die Größenordnung eines Sterns. Typ 3 die einer ganzen Galaxis. Auch diese Skala wird populär gern etwas zu wörtlich genommen. Kardaschew hatte keine drei Alienreiche entdeckt. Es gibt keinen bestätigten Typ-2-Bewohnerverband mit Verwaltungsgebäude am Sirius. Die Skala ist ein Gedankenmodell. Und sie zeigt sehr schön, wie anders wissenschaftliche Spekulation über Außerirdische aussehen kann. Wir haben gerade ein Kapitel lang gesehen, wie Menschen angebliche Besucher nach Körpern sortieren. Blond und groß ergibt Nordic. Klein, grau und mit großen Augen ergibt Grey. Später kommen weitere Gruppen hinzu. Kardaschew interessiert sich nicht dafür, ob eine hypothetische Zivilisation Schuppen hat. Er fragt, welche Energiemengen sie kontrollieren könnte. Das ist deshalb interessant, weil große technische Aktivitäten möglicherweise beobachtbare Spuren hinterlassen. Eine Zivilisation, die einen erheblichen Teil der Leistung ihres Sterns nutzt, könnte beispielsweise Strukturen erzeugen, die sich astronomisch bemerkbar machen. Der berühmte Gedanke einer Dyson-Sphäre oder eines Dyson-Schwarm gehört in dieses Umfeld. Hypothetische Konstruktionen, mit denen eine fortgeschrittene Zivilisation große Teile der Energie eines Sterns auffangen könnte. Aber wir haben eine prinzipiell prüfbare Frage. Können wir ungewöhnliche Abwärme sehen? Gibt es Sternsysteme mit auffälligen Infrarotsignaturen? Entdecken wir etwas, das sich durch natürliche Prozesse nur schwer erklären lässt? Das ist ein entscheidender Unterschied. Wissenschaft darf über sehr fortgeschrittene Zivilisationen spekulieren. Sie muss nur kenntlich machen, wo Beobachtung endet und das Modell beginnt. Nehmen wir nun trotzdem an, irgendwo existiert tatsächlich eine technologische Zivilisation. Dann fehlt uns für unsere UFO-Geschichten noch ein kleiner Schritt. Sie müssen hierher kommen. Und leider ist das Universum groß. Wirklich groß. Unser nächster stellarer Nachbar ist Proxima Centauri. Etwas mehr als 4,2 Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr ist keine Zeitangabe, sondern eine Entfernung. Die Strecke, die Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Licht ist schnell, knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und trotzdem braucht es mehr als 4 Jahre bis zu unserem nächsten Nachbarstern. Mit menschlicher Raumfahrttechnik wird aus dieser Entfernung ein Problem, das sich nicht dadurch lösen lässt, dass man ein bisschen mehr Treibstoff einpackt. Unsere bisherigen Raumsonden sind im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit langsam. Eine Reise zu einem anderen Stern würde mit heutigen technischen Möglichkeiten Zeiträume erfordern, die weit über ein menschliches Leben hinausgehen können. Deshalb gibt es verschiedene Konzepte. Ein Generationsschiff wäre im Grunde eine fliegende Gesellschaft. Die Menschen, die starten, kommen niemals an. Ihre Kinder wahrscheinlich auch nicht. Mehrere Generationen leben, sterben und vermehren sich an Bord, bis irgendwann Nachfahren das Ziel erreichen. Das klingt technisch bereits anspruchsvoll. Tatsächlich wäre der Antrieb nur eines von vielen Problemen. Ein solches Schiff bräuchte über sehr lange Zeiträume funktionierende Lebenserhaltung, geschlossene Stoffkreisläufe, medizinische Versorgung, Reparaturmöglichkeiten und eine Gesellschaft, die nicht nach 200 Jahren beschließt, dass das ursprüngliche Reiseziel eigentlich eine ziemlich dumme Idee war. Eine andere Möglichkeit wäre eine Form von künstlichem Winterschlaf oder Kryoschlaf. Science Fiction löst damit viele dramaturgische Probleme. Menschen legen sich in eine Kapsel, schlafen ein paar Jahrzehnte und wachen am Ziel mit leicht zerzausten Haaren wieder auf. Für Menschen besitzen wir diese Technik nicht. Es gibt medizinische Verfahren, bei denen Körpertemperatur und Stoffwechsel gezielt beeinflusst werden. Es gibt Organismen, die extreme Zustände überstehen können. Daraus folgt kein etablierter jahrzehntelanger Tiefschlaf für interstellare Passagiere. Dann gibt es Lichtsegel. Hier bewegen wir uns nicht in reiner Science-Fiction. Projekte wie Breakthrough Starshot untersuchen die Idee, winzige, unbemannte Sonden mit starkem Laser auf einen erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. In optimistischen Konzepten könnten solche Miniatursonden Alpha Centauri innerhalb einiger Jahrzehnte erreichen. Das wäre eine gewaltige technische Leistung. Und wir sprechen von winzigen Sonden, nicht von einem Raumschiff mit Besatzung, Bar, medizinischem Labor und einem Grey, der unterwegs die Entführungspläne für New Hampshire vorbereitet. Je größer die Masse, desto brutaler wird das Energieproblem. Damit kommen wir zur speziellen Relativitätstheorie. Ein Objekt mit Ruhemasse kann nicht einfach auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Je näher es dieser Grenze kommt, desto extremer wird der notwendige Energieaufwand. Die Lichtgeschwindigkeit ist deshalb nicht bloß eine sehr hohe Zahl, die ein besserer Motor irgendwann überbietet. Sie gehört zur Struktur unserer Physik. Es gibt allerdings einen Effekt, der interstellare Reisen für die Reisenden selbst merkwürdig macht. Zeitdilatation. Bewegt sich ein Raumschiff mit einem sehr großen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit, vergeht für die Reisenden weniger Zeit als für die Menschen, die auf der Erde zurückbleiben. Bei extrem relativistischen Geschwindigkeiten könnte eine Reise aus Sicht der Besatzung deutlich kürzer dauern als aus Sicht der Erde. Das ist keine Science-Fiction. Das ist Relativitätstheorie. Nur löst sie leider nicht alle Probleme. Das Schiff bewegt sich weiterhin nicht schneller als Licht. Der Energiebedarf bleibt enorm. Hinzu kommen Strahlung und Kollision mit Materie. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten kann bereits ein winziges Staubteilchen ausgesprochen unfreundlich werden. Und irgendwann muss man am Ziel vielleicht auch noch bremsen. Wenn wir also all diese Schwierigkeiten zusammennehmen, entsteht eine gewisse Diskrepanz zwischen Aufwand und Ergebnis. Eine außerirdische Zivilisation könnte ein Generationsschiff bauen, geschlossene Ökosysteme über Jahrhunderte stabilisieren und mehrere Generationen durch den interstellaren Raum transportieren. Sie könnte relativistische Antriebe entwickeln, gigantische Energiemengen beherrschen und winzige Sonden mit Laserlicht auf einen erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Und nach dieser technologischen Meisterleistung fliegt sie nach Eagle River in Wisconsin, um Joe Simonton Pfannkuchen zu geben. Oder nach Kelly Hopkinsville in Kentucky, um sich mehrere Stunden lang von einer bewaffneten Familie beschießen zu lassen. Ich möchte diese Möglichkeit nicht vorschnell ausschließen. Vielleicht ist das Universum sehr groß und seine Bewohner haben seltsame Hobbys. Gemessen am logistischen Aufwand wirkt die Pfannkuchenlieferung allerdings leicht überdimensioniert. Natürlich gibt es für dieses Problem eine beliebte Lösung. Man fliegt einfach schneller als Licht. Überlichtgeschwindigkeit, FTL, ULG. Damit schrumpft die Galaxis auf ein handliches Format und plötzlich kann man am Wochenende zur Erde fliegen, Menschen entführen und rechtzeitig wieder zu Hause sein. Nur ist schneller als Licht in unserer heutigen Physik nicht einfach eine Frage besserer Motoren. Nach der speziellen Relativitätstheorie können massive Objekte lokal nicht auf oder über Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Und wenn man superluminale Signalübertragung zulässt, entstehen zusätzlich Probleme mit der Kausalität. In bestimmten Bezugssystemen kann die Reihenfolge von Ursache und Wirkung problematisch sein. Das klingt abstrakt, bedeutet aber etwas sehr Grundsätzliches. Eine Nachricht könnte unter bestimmten Bedingungen ankommen, bevor sie abgeschickt wurde. Damit wird aus einem sehr schnellen Raumschiff sehr rasch ein Problem für unsere Vorstellung davon, dass Ursachen vor ihren Wirkungen liegen. Science Fiction hat dafür Lösungen. Die berühmteste heißt Warp. 1994 veröffentlichte der mexikanische Physiker Miguel Alcubierre eine Arbeit über eine besondere Raumzeitgeometrie. Die Grundidee ist elegant. Das Raumschiff selbst rast lokal nicht einfach schneller als Licht durch den Raum. Stattdessen wird die Raumzeit von einer hypothetischen Blase kontrahiert und hinter ihr expandiert. Das ist echte theoretische Physik. Es ist leider nur kein Warp-Antrieb. Eine mathematische Lösung der Einstein-Gleichung ist noch kein technischer Bauplan. Klassische Versionen des Alcubierre-Modells benötigen problematische Energiebedingungen, häufig mit sogenannter negativer Energiedichte verbunden. Spätere Arbeiten untersuchen veränderte Geometrien und andere Modelle, aber daraus ist bislang kein funktionsfähiger Antrieb entstanden. Ähnlich verhält es sich mit Wurmlöchern. Die allgemeine Relativitätstheorie erlaubt mathematisch sehr ungewöhnliche Raumzeiten. Unter bestimmten Bedingungen kann man Strukturen beschreiben, die entfernte Regionen miteinander verbinden. Das bedeutet nicht, dass irgendwo im Keller der NASA ein stabiles Wurmloch steht. Für durchquerbare Wurmlöcher stellen sich massive Fragen nach Stabilität, Energiebedingungen, Erzeugung und Kontrolle. Auch hier gilt, eine theoretisch beschreibbare Raumzeit ist nicht dasselbe wie eine Technologie. Die Mathematik erlaubt uns, sehr seltsame Möglichkeiten zu untersuchen. Sie liefert uns nur leider keinen Bauplan aus dem Handschuhfach der Enterprise. Und damit stehen wir am Ende vor einer Antwort, die weniger befriedigend ist als jede Alien-Rassenliste. Gibt es da draußen Leben? Möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Gibt es komplexes Leben? Wir wissen es nicht. Gibt es intelligente, technologische Zivilisationen? Wir wissen es nicht. Könnten solche Zivilisationen interstellare Reisen beherrschen? Die bekannte Physik verbietet langsame Reisen zwischen den Sternen nicht. Sie macht sie nur extrem anspruchsvoll. Relativistische Reisen sind prinzipiell etwas anderes als Überlichtgeschwindigkeit. Generationsschiffe sind Konzepte und keine existierenden Fahrzeuge. Warp und Wurmlöcher gehören in die theoretische Physik, nicht in den aktuellen Reisekatalog. Die Wissenschaft sagt deshalb weder, dass Außerirdische existieren, noch, dass sie nicht existieren könnten. Sie fragt, welche Bedingungen Leben braucht. Sie sucht nach Biosignaturen und Technosignaturen. Sie untersucht Planeten, Atmosphären und Sterne. Sie baut Modelle und versucht, deren Annahme sichtbar zu machen. Und vor allem trennt sie zwischen dem, was wir beobachtet haben, dem, was physikalisch möglich erscheint und dem, was wir uns bislang nur vorstellen können. Für eine einzige außerirdische Zivilisation haben wir bis heute keinen gesicherten Nachweis. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, als nächstes über jene Wesen zu sprechen, die angeblich längst hier sind. Und ausgesprochen ungern auffallen.
Doch das erst in der nächsten Woche.
So,